Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup, ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Stell dir vor, du hast dein ganzes Leben lang ein Unternehmen aufgebaut, es zu etwas Großem gemacht und jetzt steht die Übergabe an die nächste Generation bevor. Doch wie kommunizierst du diesen Prozess, ohne dass Missverständnisse, Konflikte oder sogar das Scheitern des Unternehmens drohen? Oder stell dir vor, du bist frisch gebackener Nachfolger und musst ein richtig sensibles Thema mit einem Mitarbeiter ansprechen. Du willst ihn auf keinen Fall verärgern, aber deine Botschaft willst du unbedingt erfolgreich platzieren. In dieser Folge enthüllen wir, warum Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg ist, egal ob als Seniorunternehmer oder Nachfolger. Zu diesem spannenden Thema darf ich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Isabel Garcia. Isabel ist Kommunikationsexpertin und hilft Unternehmen, Selbstständigen oder Privatpersonen dabei, stark zu reden. Außerdem ist sie Vortragsrednerin, Buchautorin und Podcasterin. Du merkst schon, diese Frau muss was auf dem Kasten haben. Also direkt rein ins Gespräch und viel Spaß beim Zuhören. Isabel, herzlich willkommen im Nachfolgeschmiede-Podcast.
Hallo Benedikt.
Du darfst dich ja gleich nochmal oder gerne auch jetzt nochmal vorstellen. Vielleicht als Hilfsfrage. Ich habe neulich einen Vortrag von dir gehört, wo du sehr lebhaft und ohne jegliche digitale Hilfsmittel deine Botschaft transportiert hast. Wo hast du das gelernt?
Weißt du, und jetzt kommt wahrscheinlich so der Moment, wo dann so denken so, hat er ihr eigentlich nicht im Vorfeld Fragen gestellt? Nein, ich habe ihm verboten, mir vorher Fragen zu stellen. Wo habe ich das gelernt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe es hauptsächlich als Sängerin gelernt. Ich habe mir tatsächlich von der Pike auf Kommunikation beigebracht oder vor Leuten stehen und auch ohne Hilfsmittel, ohne PowerPoint. Das kann eine großartige Unterstützung sein. Ich persönlich gehe gern so individuell, so wie jetzt eben auch, selbst wenn es dann in Anführungsstrichen Pannen gibt und eine längere Denkpause, gehe ich einfach wahnsinnig gern auf andere Leute ein. Ja, und das kann ich besser, wenn ich nicht so eine fertigen Folie schon habe.
Ja, nachvollziehbar. Ich hatte bei diesem Vortrag im März beobachtet, du hast hier so ein paar Post-its mit Stichpunkten gemacht. Und immer wenn das passte, hast du eine davon abgearbeitet.
Genau, also das habe ich irgendwann, ich habe tatsächlich angefangen und habe komplett 90 Minuten freigesprochen, ohne Post-its, ohne Zettel, ohne irgendetwas. Weil ich so dachte, ja mein Gott, ich bin die Expertin, also wer, wenn nicht ich, kann darüber reden, so wie du eben über Nachfolge reden kannst. Ja. Dafür brauchen wir nicht wirklich einen Leitfaden. Wir können, wenn uns jemand fragt, weil wir für das Thema brennen, können wir sofort sagen, okay, wie viel Zeit hast du? Ich lege los, ja?
Da kann man auch gerne den ganzen Tag mitfüllen, genau.
Locker und mehr als einen Tag, weil mich persönlich einfach Kommunikation so unfassbar fasziniert. Ich habe dann gemerkt, da wo die Leute mir im Vorfeld gesagt haben, es wäre aber wichtig, dass sie das erwähnen oder es wäre wichtig, dass sie das erwähnen, wenn ich dann merke, okay, ein paar spezielle Dinge dürfen drin sein und nicht nur das, was mir spontan zu dem Thema einfällt, dann habe ich irgendwann mal angefangen und habe so eine Post-its geschrieben. Und habe ich immer dann, wenn sie abgearbeitet waren, sie zerknüllt auf den Boden fallen lassen. Und das war so ein riesengroßes Gelächter, dass ich das als Comedy-Faktor drin lasse. Ganz ehrlich, ich brauche sie eigentlich nicht. Also gerade bei dem Vortrag hätte ich es nicht gebraucht, aber irgendwie merke ich so, dass die Leute das total lustig finden und so dadurch ein bisschen Interaktion da entsteht und dann mache ich das teilweise. Ja. Ich habe früher, als ich Gesang studiert habe, hatten wir auch Improvisationstheater. Das hilft natürlich ungemein. Dadurch weiß ich einfach, wie Improvisieren geht. Und dadurch kann ich eben auch, da ich als Sängerin auf der Bühne gestanden habe, kann Bühne füllen. Ne, ob du nun sprichst oder singst, ist es zwar ein Unterschied, aber trotzdem ist es nicht so ein großer Unterschied, wenn es darum geht, diese Bühne zu füllen und weniger Angst davor zu haben.
Ja, mir ging gerade so ein bisschen ketzerisch durch den Kopf, ja, Improvisationstheater, das ist ja eigentlich nichts anderes, als wenn man ein Unternehmen leitet. Da passieren nämlich auch manchmal Sachen, die du morgens nicht kommen siehst und dann, oh, okay, XY ist krank und A und B haben gerade einen Konflikt miteinander und C zahlt seine Rechnung nicht pünktlich. Oh, was mache ich jetzt? Also ich entdecke da gerade parallel zum Unternehmertum.
Absolut. Und genau das ist es auch. Wenn ich zum Beispiel in Kommunikationstrainings gehe und die dann sagen, oh, Sängerin, Schauspielerin, was soll mir das jetzt bringen? Dann sage ich so, okay, was sind denn Ihre Wünsche? Das frage ich am Anfang jedes Mal ab bei so einem Training, ob Einzelcoaching oder eben Gruppentraining. Und dann kommt häufig, ja, zielgerichteter sprechen oder ja, wenn ein Gespräch nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich meine, welches Gespräch läuft denn so, wie ich es mir vorgestellt habe? Aber abgesehen mal davon, schöner Punkt. Und genau wie du gesagt hast, wir sind die ganze Zeit am Improvisieren. Und ich bin schon ein bisschen enttäuscht, wenn ich zum Beispiel einen Kollegen oder eine Kollegin auf der Bühne sehe, die halt Kommunikation, Rhetorik als Hauptfach haben. Wenn dann die PowerPoint ausfällt und die auf einmal denken, ja, jetzt kann ich ja nicht reden, meine PowerPoint fehlt mir. Dann denke ich so, dann hast du vielleicht in meiner Welt, in meinem Wertesystem den falschen Beruf. Denn wer, wenn nicht du, kann doch bitte damit umgehen, dass gerade etwas passiert ist, was nicht vorhergesehen war. Und trotzdem können das viele nicht. Die können dann ihre Sachen und können in ihrer Komfortzone und wenn alles gut läuft, aber wenn alles gut läuft, das kann jeder. Das ist einfach. Ja, da, wo es knifflig wird, da wird's dann eben. Und wie kann ich darauf reagieren? Deswegen also gerade Führungskräfte oder eben auch Unternehmer, Selbstständige, die sind so glücklich über Tipps aus dem Improvisationstheater. Es sind sogar gar nicht viele. Aber die finden das großartig, weil sie merken, ja stimmt, klar, brauchen wir. Weil kein Tag so läuft oder kaum ein Tag, wie ich es geplant habe.
Ja, und es ist ja so, als Führungskraft und auch als Unternehmer, wenn du da in der Improvisation falsch reagierst, machst du ja im Zweifel auch noch richtig was kaputt. Weil du vielleicht mit einer unbedachten, flapsigen Bemerkung einen eigentlich motivierten Mitarbeiter vor den Kopf stößt oder solche Geschichten. Ne? Das ist ja.
Genau, ja. Das passiert ganz häufig. Also, was ich gerne als Überschrift sage, wenn Leute sagen, wie, ich will ja nicht improvisieren, will ja einen guten Job machen, verstehe ich. Und gleichzeitig darf das Improvisieren dabei helfen, Leichtigkeit zu haben im Kopf. Mhm. Wenn es mir gut geht und wenn ich leicht denke, wenn ich also denke, oh ja, okay, gut, dann haben wir jetzt halt eine andere Farbe oder hey, ihr kommt später oder du bist jetzt krank. Wenn ich dabei noch Leichtigkeit empfinden kann, dann kann ich viel eher meine ganze Gehirnkapazität nutzen, als wenn ich eben sage, nein, das muss aber so und ich habe jetzt schon alles fertig geplant. Und darum geht es, dass wir so leicht wie möglich sind. Und wenn wir das nicht schaffen, egal mit welchen Techniken, man muss dazu nicht improvisieren, wenn ich das nicht schaffe, dann springen wir halt, gerade als Unternehmer, gerade wenn wir so ein kleineres Unternehmen leiten oder auch ein größeres oder selbstständig sind, dann springen wir aus unserem sogenannten Stress-Toleranz-Fenster. Und dann, wie du eben gesagt hast, reagieren wir nicht mehr gut. Aus Überforderung machen wir dann sarkastische Sprüche oder aus Überforderung sagen wir irgendwas ungeachtet von ihr, die habe ich nichts anderes erwartet oder sowas. Was wir nicht sagen würden, wenn wir innerhalb unseres Stresstoleranzfensters wären. Deswegen ganz viele Techniken, die ich so in der Kommunikation und eben beibringe, unter anderem ist das eben Improvisieren, ist, wie kann ich dafür sorgen, dass ich all das, was ich weiß, auch auf Zugriff parat habe. Mhm. Denn außerhalb meines Stresstoleranzfensters ist das Wissen leider weg. Da bin ich nur noch in Überlebensstrategien und manchmal ist es halt rumbrüllen, ja, oder Ordner an die Wand werfen. Haben wir alles schon erlebt? Ist nur nicht hilfreich.
Okay, da bin ich dann harmlos, aber ich habe tatsächlich letzte Woche eine Situation gehabt, hat eine Mitarbeiterin in einer Besprechung Arbeitsergebnisse vorgestellt, die auch eigentlich gut waren, aber da hat sie an einer Stelle ein falsches Foto drin gehabt, wo ich innerlich gedacht habe, ey, das muss sie doch wissen. Nein, sie ist keine Ingenieurin, sie musste es gar nicht wissen. Aber meine Erwartung war, da hätte das andere Foto hingemusst. Und dann ist mir das in der Situation vor den anderen Besprechungsteilnehmern rausgerutscht. Und als es raus war, habe ich mir schon gemerkt, ah, scheiße, das hätte sie ja eigentlich. Eigentlich weißt du's. Sowas sagt man unter vier Augen. Und im Moment, wo ich es ausgesprochen habe, ich mich schon dafür geschämt, dass ich es vor vier, fünf Leuten, das war jetzt kein totales Fiasko oder so, aber ich habe mich einfach über mich selber geärgert, dass ich das nicht für mich behalten habe in der Situation. Ich hätte es dir nachher ganz entspannt sagen können, du, pass auf, das und das Foto würde ich für die Zukunft noch austauschen, dann wäre es gut gewesen. Ich habe mich nachher bei ihr entschuldigt, sie hat es auch mit Humor genommen, sie kennt mich ja ganz gut. Ja, aber das sind so Dinge, das war jetzt nicht mal eine stressige Situation, aber da konnte ich meinem Impuls, ey, da muss das andere Foto rein, nicht zurückhalten.
Hm. Also solange du nur sagst, ups, da gehört doch ein anderes Foto hin, ist es, glaube ich, auch noch was anderes, je nachdem, wie du es transportierst. Wenn du sagst, ey, von dir, Schrapnelle, habe ich aber auch nichts anderes erwartet, als dass du dieses falsche Foto warst. Also ich übertreibe jetzt, ja, aber Einerseits auch wieder nicht, denn ich habe sowas alles schon, wenn ich mit Führungskräfteebene und sowas, habe ich alles schon mitbekommen und erlebt. Und das ist manchmal auch aus einer Ungeduld heraus, denn gerade die, die ein Unternehmen leiten, die haben so viel Bälle gleichzeitig in der Luft und dann haben sie diese eine Person, die in Anführungsstrichen nur diese Präsentation machen sollte und hat sie dort das falsche Foto reingemacht. Und dann geht nämlich in einem selbst manchmal auch so eine Lawine los von wegen, oh mein Gott, wenn ich mich noch nicht mal auf so eine Kleinigkeit jetzt verlassen kann. Es ist ja nicht wirklich das eine Foto. Es ist ja manchmal etwas, was dann da losgerollt wird. Das kann das eine sein, weswegen dann eben so eine Enttäuschung rauskommt, gar nicht auf sie bezogen, sondern auf, ich kann ja gar nicht delegieren. Es funktioniert ja nicht. Oder eben auch, dass manche eben keinen Block dabei haben. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, auch wenn wir hier sprechen, habe ich meinen Block. Und
auch mit Stift.
Manchmal steht nämlich hier und habe nur einen Block, das bringt dann wenig. Aber ein Block und Stift, dass ich mir Dinge notieren kann, dass ich mir was aufschreiben kann. Und wenn ich das nicht habe, dann neige ich eben auch dazu, sofort zu unterbrechen, weil ich denke, dann will ich ja nicht vergessen.
Ja. Und dann benutzt du Gehirnressourcen, um das nicht zu vergessen und die fehlen dir dann aber vielleicht, um passend im Gespräch weiter zu agieren.
So. Ja, genau. Wir sind ja nicht multitaskingfähig. Wir kriegen nicht alles auf einmal hin. Und in dem Moment, wenn praktisch der Auftrag im Gehirn ist, bloß nicht vergessen, also das Foto darf so aber nicht raus, vielleicht noch mit, oh mein Gott, kann ich nicht mehr delegieren, kann hier nichts alleine, muss ich alles kontrollieren, vielleicht noch mit ein bisschen Druck von der Warte her, dann kommt das halt anders raus, als wenn du ein Wort aufgeschrieben, zurücklehnen und denken, spreche ich später an.
Ja, spannend. Gleich habe ich mich selber gleich ertappt. So, jetzt geht's hier im Nachfolgeschmiede-Podcast ja in der Regel irgendwie um Unternehmensnachfolgen im weitesten Sinne. Und bei vielen ist das Szenario ja so, es gibt einen Senior-Unternehmer, Unternehmerin, die irgendwann zu dem Entschluss kommt, ach, eigentlich würde ich gerne mehr von meinem Leben ohne Firma genießen oder bei mir ist die Hausbank fragt schon, wann ich denn mal kürzer treten will oder vielleicht ist auch die Gesundheit der Auslöser. Also eine sehr weitreichende Lebensentscheidung fällen müssen und irgendwann ja ihre Mannschaft und ihr Umfeld mitnehmen müssen. Aus deiner Erfahrung, was ist denn so wichtig, wenn ich so, ich sag mal, sehr wesentliche Botschaften transportieren will? Also es gibt ja so das normale Business-Meeting, irgendein normales Joe-Fix-Besprechung, lalala, wie ist der Kontostand, wie ist der Auftragseingang und so weiter. Und es gibt ja Dinge, wo ich sag mal, etwas schwerere Botschaften verkünden will. Was würdest du den Leuten mitnehmen, wenn sie sagen, okay, da ist jetzt mal ein Termin, da ist für meine Mitarbeiter auch eine Überraschung dabei und die ist vielleicht für die auch erstmal beängstigend. Wie bereite ich mich darauf vor?
Unter anderem, indem ich die Nettobotschaft überlege, also Nettobotschaft, die Kernaussage ist so ein Nettobotschaft, so ein schöner Begriff von Lutz Herkenrath, einem Schauspieler, der auch als Coach arbeitet und der halt sagt, lass mal Tara, lass mal die ganze Verpackung weg, das ist jetzt nur Netto. Und das ist nicht mehr als ein Satz. Also zum Beispiel, der Bonus wird wegfallen. Oder zum Beispiel im nächsten Jahr, ne, zwei gehen in Pension oder ne, wie auch immer in den wohlverdienten Ruhestand, ich werde nicht aufstocken, wir müssen mit weniger Leuten klarkommen. Also das sind ja so unbequeme Nachrichten, die kommen können. Oder wir haben so viel Arbeit und gleichzeitig haben wir nicht das Geld, noch nicht, um mehr Leute einzustellen. Was denn viele machen, weil sie denken, ach, das ist aber unangenehm. Ah, nee, komm, ich mache mal erstmal was Positives und ich sage erstmal, sie wissen, wie großartig ich sie finde und sie wissen, dass ohne sie dieses Unternehmen bla 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 bla. Doch häufig, wenn wir im Hinterkopf haben, gleich sag ich ja den Hammer, dann hat das schon so eine Stimmung. Die Leute hören das aber förmlich raus und können den positiven Worten gar nicht folgen. Es gab mal so die Grundidee früher, so wie bekomme ich negative Nachrichten transportiert? Und dann gab es so einen Feedback-Burger. Ja, und der Burger. Sandwich wird auch gesagt, so, ne? Und dann ist halt praktisch dieser fettige, fleischige Burger, das ist die unangenehme Kritik. Und damit ich das besser anfassen kann, ja, so verdauen kann praktisch, na, verdauen eigentlich eher nicht, eigentlich anfassen, habe ich oben und unten eben so ein Sandwich-Papp-Toast-Teil oder eben so eine Brötchenhälfte. Oben und unten. Die Idee ist gar nicht so schlecht, so nach dem Motto, ich baue erst einmal eine Beziehungsebene auf. Und dann kann ich auch im Prinzip alles sagen, was ich sagen will, weil die Beziehungsebene da ist. Und dann wäre es natürlich schön, jemanden auch rauszuschicken mit dem Gefühl, ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen es hin. Oder ne, irgendwas, was ein Hauch positiv, also wieder auf die Beziehungsebene einzahlen. Ich weiß, dass es viel verlangt ist, sowas zum Beispiel. Die Grundidee ist gut, was daraus eben wurde, wie es halt manchmal ist. Machen wir eine Technik draus. Nehmen wir mal das Sandwich oder den Feedback-Burger. Da habe ich schon Leute erlebt, die gesagt haben, sie wissen, sie leisten großartige Arbeit und ich bin stolz auf sie. Und jetzt kommt der Burger. Ja, aber wir können übrigens das und das nicht machen, Bonus auch nicht. Ein paar Leute werden noch entlassen, sie müssen mehr arbeiten, kriegen weniger Geld, Urlaub wird auch gestrichen. Ja, ist irgendwie schade, aber warte mal, lass mir noch mal ein Kompliment einfallen. So klappt der Spaß nicht. Als Führungskraft, wenn ich ein Unternehmen übernehmen will oder wenn ich als Führungskraft eben, so wie du es eben geschildert hast, denen eben sage, okay, hier wird es Änderungen geben. Ja, es wird nicht mehr so laufen wie ich, weil ich werde kürzer treten oder ich werde verkaufen oder mein Junior, meine Tochter übernimmt, wer auch immer. Da, ich würde sagen, wenn ich da schon keine Beziehungsebene vorher aufgebaut habe, ist das, also das wäre sehr herausfordernd.
Ja.
Denn jeden Tag baust du und zahlst du auf diese Beziehungsebene ein, dass die Leute sich trauen, zu dir zu kommen, dass eben dadurch die Fehlerquote klein gehalten werden kann, dass, weil sie passieren und angesprochen werden und nicht passieren und versteckt werden. Also Beziehungsebene ist ja ein täglich Brot. Bedeutet in dem Moment, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, die Beziehungsebene ist schon da und sie ist gut bei diesem kleinen Unternehmen, dann hinstellen, nette Botschaft vorher überlegen, was ist das? Ein Satz bitte nur, nicht mehrere Sätze. Auch gerne ein kurzer Satz und den erstmal raushauen. Damit eben nicht das Gefühl aufkommt, ach, jetzt wollte er uns erstmal einlullen. Das hat sowas von, da will es jemand verstecken. Es hat ein Gefühl von, so ein Beigeschmack von Unehrlichkeit. Deswegen erstmal netto raushauen. Dann würde ich eine kleine Pause machen, stehen bleiben, das halten, was da gerade in Erschrockenheit kommt. Und dann kann ich wieder die Beziehungsebene aufbauen und kann sagen, so, und ich habe mich jetzt schon so lange mit auseinandergesetzt. Für Sie ist es eventuell jetzt gerade ein Schock oder überraschend oder wie auch immer. Und ich möchte jetzt gerne Punkt für Punkt durchgehen und auch Ihre Fragen durchgehen, um zu erklären, wie das hier so weiterlaufen kann, dass es für Sie gut ausgeht. Denn das ist das, was ich mein Leben lang hier mit diesem Unternehmen gemacht habe. Und genauso möchte ich es weiterführen, ne? Dass wir jetzt eben gucken, wie können Sie heute, auch wenn es ein Schreck jetzt erst einmal war, mit einem Lächeln vielleicht oder zumindest nicht niedergeschmettert hier rausgehen. Und dann würde ich vielleicht die einzelnen Punkte abarbeiten, Fragen abarbeiten und so weiter. Nur das machen ganz viele nicht. Die hauen nicht am Anfang netto raus, sondern fangen erst mal mit Larifari an.
Naja, und das letztendlich, ich sag mal, wenn man klar artikuliert, klar kommuniziert, wirkt es ja auch souveräner. Und wenn da jetzt jemand anfängt, das erst noch mal mit drei Sätzen zu rechtfertigen, was er davor gemacht hat, das wirkt auf mich dann auch immer eher unsicher.
Ja, also unsicher oder jemand, der sehr eloquent ist, aber das irgendwie vertuschen will.
Ja.
Das, also es hat irgendwas von, es hat einen Beigeschmack und es fühlt sich nicht wirklich klar und offen an. Also ja. Habe ich wirklich etwas, wirklich eine Baustelle mit jemandem, dann ist es, und ich habe die Beziehungsebene schon. Und davon gehe ich mal bei so einer Nachfolgeregelung eben aus, wenn ich mein Leben lang praktisch mit diesen Leuten gearbeitet habe, dann würde ich die nette Botschaft sofort raushauen.
Ja, das
spreche jetzt jemand Fremden auf irgendwas an, klar, würde ich erstmal Beziehungsebene aufbauen, blabliblub, aber das ist ja hier eine ganz andere Situation.
Ja, in der Regel sollte das Vertrauen ja schon da sein, wenn man vorher nicht alles verkehrt gemacht hat.
Und wenn nicht, dann wird wahrscheinlich es sowieso unangenehm ankommen. Ganz sehr. Oder die sagen, ach Gott sei Dank, bist du endlich weg.
Ja, genau. Wenn ein lautes Aufatmen durch den Raum geht. Und die Leute anfangen, am Kalender die Tage abzuhaken, wann der Alte endlich weg ist. Nee, das wollen wir ja keinem wünschen. Ja, und dann habe ich immer noch so ein bisschen das Thema, da habe ich mich lange schwer mitgetan im Mitarbeiterkontext. Und ich glaube, das ist bei Nachfolgen auch ein Thema, seine Erwartungen zu formulieren. Also ich habe das als junge Führungskraft nicht so gut hinzubekommen, meinen Mitarbeitern zu sagen, ey, eigentlich war meine Erwartung, dass du das und das konsequent zu Ende bringst. Oder dass, wenn ich sage, ich brauche da und dort ein Hotelzimmer, dass die dann auch schon meine Kreditkarte für die Abrechnung, also das ist ein Popelthema, ne? Aber irgendwie so, meine Erwartung zu formulieren und die klar zu formulieren, da habe ich mich lange ein bisschen schwer mitgetan. Mittlerweile würde ich sagen, ich kann es einigermaßen. Aber ich stelle eben auch in diesem vielleicht emotional spannenden, in der Konstellation Senior-Junior, mir vor, das ist auch teilweise schwer für den Senior, seine Erwartungen zu formulieren. Der Senior ist immer morgens um 7 im Büro, jetzt kommt der Junior erst um 8. Wie formuliert er das jetzt? Poltert der irgendwann los? Kannst du unseren Hörern irgendwas mitgeben, nach dem Motto, was irgendwie, wie kann man seine Erwartungen so formulieren, dass vielleicht der andere das auch nicht missinterpretiert oder sich über die Maßen kritisiert fühlt?
Ja, das gibt es. Da kann ich gleich so eine kleine Verhandlungstechnik anbringen, die wirklich sehr, sehr gut ist. Vorher möchte ich einmal sagen und dich darin unterstützen, wie herausfordernd das ist. Ich erlebe es im Privatleben und im beruflichen Leben. Was wir häufig machen, ist subtile Hinweise. Oh, gucke mal, mein Teeglas ist alle. Oder wir sagen etwas in Erwartung. Also ich hätte ja eigentlich, aber ohne es wirklich aus, ich hätte eventuell, wie wär's, paar Konjunktive noch rein. Und dann ist es nicht klar. Es wird nicht klar gesagt. Ich habe es gerade jetzt wieder vor ein paar Tagen gehabt. Da hatte ich so mit einer Kollegin, hatten wir so einen Austausch und sie hat mir nicht klar gesagt, was sie denn will und was denn, also eine Grenze gesetzt. So will ich gern, dass wir über dieses Projekt sprechen, damit wir die Aufgaben besser verteilen können. Damit, ne, ich nicht das Gefühl habe, dass es übergriffig ist oder. Und das hat sie nicht gemacht. Es war die ganze Zeit subtil. Also ich meine, wie deutlich soll ich es noch sagen? Ja, bitte deutlich! Bitte deutlich und nicht. Also jetzt habe ich aber schon 5-mal durch die Blume. Nee, bitte keine Blumen. Blumen gerne, aber nicht die Aussage durch die Blume. Das ist etwas, was mich am meisten Zeit kostet tatsächlich. Ich merke, mich stört etwas. Ja, also vielleicht, keine Ahnung, stört es mich, dass du, stimmt jetzt nicht, ja, aber 5-mal diesen Termin verschoben hast, dass wir diesen Podcast aufzeichnen können. Und ich sage aber immer durch die Blume, also das ist mir so bei einer Podcast-Aufzeichnung auch noch nie passiert. Damit habe ich nichts gesagt, überhaupt rein gar nichts. Und du kannst es auch gar nicht greifen. Du denkst dann so, ja, hat sie bisher noch nicht erlebt. Sagt ja nichts. Ne? Das ist, also ich spüre schon vielleicht, gefällt mir nicht. Aber wir wissen häufig nicht, was will ich denn? Was will ich, ist eine ganz andere Frage und eine ganz andere Herangehensweise. Und es braucht viel mehr Gehirnschmalz und in sich reinhorchen, als zu spüren, boah, das finde ich gerade doof. Und das können wir häufig relativ schnell auch ausdrücken. Aber was will ich denn? Wie hätte ich es mir gewünscht? Was hätte ich mir gewünscht? Was wünsche ich mir für die Zukunft? Das ist wirklich zeitintensiv. Und ich mache es tatsächlich so, dass ich manchmal gerade so, wenn es wirklich herausfordernde, schwierige Gespräche sind, dass ich mich da 1 oder 2 Wochen drauf vorbereite. Also nicht, dass ich ständig drüber nachdenke, aber es läuft so wie so ein Antivirenprogramm, immer so im Hinterkopf. Und ich denke so, was will ich denn wirklich dort? Ich habe eine lange Liste von 100 Sachen, was mir nicht gefällt, aber was will ich? Das ist ja diese Erwartung erst einmal feststellen. Was ist es?
Ja, und das erstmal für sich selber klar haben. Ne? Das ist ja manchmal auch gar nicht so trivial.
Genau. Ne, das haben wir, finde ich, also ich habe es nicht wirklich gelernt. Ich habe ganz viel gelernt, ach, wir machen es schön, wir haben doch Harmonie irgendwie, oder? Wir sind doch eigentlich, sind wir alle ganz nett miteinander.
Und das teilweise
gerade in so was Kleinunternehmen, ja?
Ja, und das ist ja teilweise schon in den Elternhäusern, ne, wo man, nee, lieber nicht sagen, was du willst, weil dann könnten die Leute ja komisch gucken. Ne? Also ist ja, da geht es ja eigentlich bei der Kindererziehung schon los. Ne? Nee, ich will keine Schlagsahne auf meinem Bananasplit, keine Ahnung. Ne?
Also, jetzt hat die Oma extra die Schlagsahne gemacht, weil du es beim letzten Mal nochmal, emotionale Erpressung. Genau das. Und dann, jetzt machen wir doch alle hier schön Schlagsahne. Dann kommt vielleicht noch jemand und sagt, ich ernähre mich jetzt vegan. Och nee, was hat denn das Kind für Flausen gerade im Kopf? Ne?
Ja, und das zieht sich dann durch, ne?
Ja. Absolut. Insofern ist das für mich eine fast schon Persönlichkeitstraining, wenn ich mir überlege, was will ich denn? Also das möchte ich nochmal hervorheben, wie herausfordernd das ist. Was will ich? Und wenn wir das wissen und da unsere Erwartungen eben aussprechen können, wenn wir das kommunizieren, wird auch gerne Grenze genannt. Also dass wir klar aussprechen, hier wäre praktisch meine Grenze. Das erwarte ich zum Beispiel bei der PowerPoint. Foto. Ich erwarte, dass du bei jedem Foto den Kollegen, der Ingenieur bist, fragst, welches Foto ist hier angemessen.
Ja.
So, und jetzt kommt, und das machen auch ganz viele nicht, weil sie denken, ah nee, aber das könnte sich ja unbequem anfühlen für mein Gegenüber. Wir haken dann eben nicht nach, dass wir dann, wenn zweimal deine Mitarbeitende eventuell jetzt wieder eine PowerPoint macht und wieder in Anführungsstrichen ein falsches Foto nimmt, was dort deiner Ansicht nach nicht korrekt ist, dann gilt es halt, das will ich. Wenn es jetzt nochmal passiert, also beim nächsten Mal, wird es die und die Konsequenz geben. Was? Erpressung? Nein, Konsequenz. Konsequenz ist, wenn ich hier ein Glas mit Tee habe und ich trinke dieses Glas aus, dann ist die Konsequenz, dass dieses Glas leer ist. Das ist keine emotionale Erpressung, weder ans Glas noch an den Tee. Es ist einfach nur eine Konsequenz. Und wenn wir das nicht aussprechen, dann wird auch meistens nichts passieren. Und wie häufig wiederholen Leute 100-mal diese Grenze oder diese Erwartung, ohne eine Konsequenz anzukündigen? Und das Herausforderndste für die meisten ist, diese Konsequenz auch durchzuziehen.
Ja, das
und
ist
es muss ja nichts Schlimmes sein. Ne? Muss nichts Schlimmes sein.
Aber das führt ja gleich in diesem Nachfolgekontext nochmal zu dem nächsten Drama. Ne? Also erstmal muss ich mir natürlich als Senior klar machen, was will ich? Okay, ich möchte ab dann kürzer treten oder den Bereich nicht mehr verantworten oder ganz aufhören, was auch immer. Das Formulieren meinem Nachfolger, Nachfolgerin sagen, Konsequenz, du musst das dann machen. Und das selber dann auch aushalten, dass ich dann nicht mehr jeden Tag die Kontoauszüge bekomme und dann nicht in die Buchhaltung reinmarschieren und sagen, du druck mir mal eben den Kontoauszug. Ich will nur noch mal eben gucken, ob mein Sohn hier die Finanzen auch im Blick hat. Ne?
Ja, also genau. Oder auch mit den Mitarbeitenden, wenn die halt immer noch zum Senior gehen und sagen, kann ich nicht in Urlaub bekommen? Der Junior hat Nein gesagt, aber Mensch, Hannes, wir kennen uns so lange. Und da dann eben, nein, das macht jetzt mein Junior, das wäre die Grenze, die Erwartung, die ausgesprochen wird, wenn er beim dritten Mal kommt. Ich meine, okay, wie viel Urlaub wird der Mann haben? Aber du weißt, was ich meine, ja? Mit dem Junior umgeht, dann eben sagen, wenn du das nächste Mal machst, dann werde ich dieses Gespräch mit dir nicht weiterführen.
Also das war tatsächlich
eine ganz normale Konsequenz, ja?
Das war, als ich meinen Vater beerbt habe, tatsächlich ein Thema. Das waren mein Vater und noch ein Geschäftsführer. Und die hat am Ende eines Ganges, der eine das Büro hinten rechts, der andere hinten links. Und die wurden teilweise von den Mitarbeitern dann nur hinten links und hinten rechts genannt. So, da weißt du genau, was da vielleicht mal passiert ist, so nach dem Motto, hinten rechts sagt zum Urlaub nein, dann frage ich mal bei hinten links. Also ist alles nachher, das war jetzt ganz gut mit meinem Einstieg, das haben wir ganz gut hingekriegt, dass es eben nicht in solche Situationen kam. Aber ne, allein die Wortwahl bei manchen Kollegen hat da schon ein bisschen gezeigt, was vielleicht im Kopf oder im Unterbewusstsein da vorgegangen ist.
Genau, so klappt der rechte Weg nicht, gehe mich doch den linken Weg.
Ja, aber ist ja vielleicht auch menschlich, ne? Ist so dann. Eigentlich ja gut, wenn jemand so resilient ist und sagt, okay, ich komme da nicht weiter, dann gehe ich andersrum. Ne? Ist halt nur irgendwie ein bisschen blöd, wenn man das Gefühl hat, man spielt seine Chefs gegeneinander aus. Aber ja.
Menschlich ist es trotzdem. Ich meine, mit dem Senior habe ich halt meine Beziehungsebene, da ist schon alles geklärt. Mit dem Junior, den kenne ich noch nicht. Ich habe das Gefühl, der macht das willkürlich. Ich weiß nicht, hat er schon so viel Erfahrung. Kennt er mich schon, wie wertig ich in diesem Unternehmen bin? Der Junior darf ja erstmal an Beziehungsebene ordentlich aufholen, damit er eben so klare Gespräche auch führen kann. Also es ist ja völlig menschlich, dass wir dahin gehen, wo wir es kennen, wo wir wissen, ich gehe rein mit dem Kaffee oder mit dem Tee oder wie auch immer, sage ich, moin Hannes, wie sieht das aus?
Ja.
Eine Verhandlungstechnik, die sehr, sehr, sehr erfolgreich ist, die habe ich von Marie-Therese Braun, ist eine Kommunikations- und Verhandlungstrainerin und die nennt sich Touch-Turn-Talk. Mhm. Bei Touch, wenn ich also jemanden jetzt noch nicht vorher die Beziehungsebene so groß aufgeräumt habe, bei Touch geht es erstmal in die Vermutung rein. Wenn ich jetzt bei diesem, ich nehme jetzt mal diese PowerPoint, die du hast, das du zum Beispiel sagst, ich erstmal in den Touch. Touch bedeutet, ich gehe in Beziehung. Und in dieser Beziehung, da können wir Konjunktive reinbringen. Da können wir vielleicht, hätte, wahrscheinlich, eigentlich, all das reinbringen, weil ich Vermutungen ausspreche. Wenn ich sehr klar dort spreche, kommt es wahrscheinlich zu einem Widerstand. Wenn du jetzt der Mitarbeiterin sagst, ja, da haben sie nicht nachgedacht, dann wird sie sagen, doch, hab ich. Wenn du aber sagst, ich könnte mir vorstellen, dass es für sie herausfordernd ist, das richtige Foto auszuwählen, weil sie vielleicht eben nicht so im Thema vom Ingenieur drin sind. Du merkst, ich nehme ganz wie vielleicht, eigentlich hätte, könnte, vielleicht, wie sieht es denn aus? Und dadurch ist der Widerstand weniger. Dann wird sie vielleicht trotzdem sagen, nee, also ich kenne mich ja schon ein bisschen aus und trotzdem haben sie recht, ja, da hätte ich was machen können. Der Widerstand ist weniger da, weil es nicht ein Frontalvorwurf ist, sondern ich könnte mir vorstellen, vielleicht, ne, vielleicht ist es auch so und vielleicht hatten sie auch einfach, ich habe ihnen wirklich viel gegeben letzte Woche, vielleicht liegt es daran, dass sie sehr viel hatten, vielleicht waren sie noch nicht ganz fertig und wollten das einfach schnell fertig machen. Ich mache jetzt extra vielen, jetzt muss nicht jede Führungskraft so viel sagen, nur um Ideen zu geben. Und dann kommt, also das ist das Touch, dass ich in Vermutung gehe, woran es liegen könnte und in Verbindung gehe. Dieses in Verbindung gehen können auch Fragen sein. Wie kommen Sie darauf, dieses Foto? Oder wie war dies und wie ist jenes? Ne, Sie haben sich bestimmt Gedanken dazu gemacht. Also das kann ich auch machen. Oder ich kann von mir sprechen. Oh, ich weiß noch, als ich meine ersten Präsentationen gemacht habe, da fiel es mir sehr schwer, manchmal die richtigen Fotos auszuwählen. Dann würde ich wieder an dieses hätte, könnte. Vielleicht ist es bei Ihnen ähnlich gewesen so. Ich gehe also in Verbindung. Das ist Touch. Und dann beim Turn, da drehen wir uns um inhaltlich, weil du ja etwas sagen möchtest und dann vielleicht eine andere Meinung hast als von dem, wo du in diese Vermietung, also eine andere Erwartungshaltung hast. Und der Turn ist eben in dem Fall kein Aber. Denn wenn du in Verbindung gehst, das ist dieses typische Beispiel, was wir alle kennen, ich liebe dich aber, ja, dann ist das, ich liebe dich weniger wert. Ich lasse also die Meinung stehen und ich packe meine daneben, selbst wenn ich der Chef bin oder die Chefin. Ich packe meine Meinung daneben auf Augenhöhe und mit einem und gleichzeitig. Dass ich natürlich dann als Chefin, als Chef das letzte Wort habe, ist klar, kann ich auch nochmal klar aussprechen. Nur ich mache nicht aber. Weil dann ist der Beziehungsaufbau, der vielleicht noch sehr fragil ist, der ist dann wieder weg. Ja, genau. Also rede ich halt, mach den Touch und wir halten uns im Touch deutlich länger auf als im Turn oder Talk. Also Touch, Touch, Touch. Damit die Person sich wirklich gesehen fühlt, dann ein und gleichzeitig und dann sage ich sehr kurz, ähnlich wie bei dieser Nettobotschaft, meine Meinung. Zum Beispiel, ich hätte mir vorstellen können, bla bla bla, wie ich es alles schon gemacht habe und gleichzeitig war meine Erwartungshaltung, erwarte ich fürs nächste Mal, dass Sie vorher einen Ingenieur fragen, ob alle Fotos richtig zugeordnet sind. Ja. Und dann gebe ich auch keine Erklärung, ich verwische das nicht. Jede weitere Erklärung verwässert meine klare Botschaft. Und baut vielleicht noch mehr Druck auf. Also, und dann, wenn dann kommt, ja, aber ich habe das doch abgeklärt, dann könntest du wieder mit Touch reingehen. Ja, und vielleicht haben Sie da noch nicht die richtige Person, dann lassen Sie uns später mal drüber reden, wen Sie ansprechen, ne, wen wir da als auswählen, der praktisch, wo Sie die Rückfragen stellen können. Und gleichzeitig möchte ich nochmal klarstellen, ich erwarte beim nächsten Mal das. So, dass der Talk klar ist, ohne Wischiwaschi, ohne hätte, wäre, könnte, ohne Weichmacher. Und der Turn ist eben kein Aber, kein Dennoch, kein Trotzdem, weil all das stuft ab. Es ist ja nicht nur das Aber, was die andere Aussage herabstuft, sondern es sind eben auch die anderen Trotzdem.
Also heißt, ich kann meine Beziehung aufbauen und trotzdem meine Botschaft klar äußern.
Genau, und ich stelle diese beiden Sachen nebeneinander. Und das ist keine einmalige Sache, denn häufig kommt ja ein Ja, aber, weil die Leute sich erklären wollen, warum das passiert ist, dann gehe ich wieder auf Touch rein mit hätte, wäre, könnte, aha, okay, kann vielleicht Fragen stellen und gleichzeitig, und dann bleibe ich wie so eine kaputte Schallplatte bei meiner Erwartungshaltung. Denn wenn ich da kreativ bin und ständig eine neue Erwartungshaltung mir ausdenke, ne, dann haue ich praktisch wie bei so einem Ast immer wieder in eine neue Kerbe rein. Dann haue ich den Ast nicht durch, sondern ich habe dann irgendwann ja einen Ast, der leider ganz viele Wunden hat, aber ich habe ihn nicht abgehauen. Ja. Daher wiederhole ich dann wirklich die nette Botschaft, so ungefähr in der ähnlichen Wortwahl. Und das würde ich auch ein drittes und viertes Mal machen, damit ganz klar ist, das will ich haben. Den Beziehungsaufbau mache ich mit dem Touch. Und dann, indem ich halt und gleichzeitig sage. Und wer nicht und gleichzeitig sagen will, kann auch sagen, auf der anderen Seite, daneben. Denn diese Sachen drücken auch aus, dass ich eben nicht sage, so, und deine Meinung ist ja leider, ne, bin ja Chefin, weniger wert als meins. Mhm. Ne, so, dann ist das Gespräch irgendwie schon herausfordernd. Denn dann haben wir unser Gegenüber, der vielleicht aus dem Stresstoleranzfenster geworfen wird, weil die dann denken, oh mein Gott, ich habe was falsch gemacht, was passiert jetzt? Und dann habe ich nur noch irgendwie so ein Neandertaler-Gehirn da vor mir und kann mich kaum mit dieser Person wirklich unterhalten.
Ja, also ist für mich nachvollziehbar. Das glaube ich, das passt einfach so auf so Erwartungen zu, ich sag mal, sachlichen Arbeitsinhalten ganz gut. Wenn ich jetzt gerade junge Führungskraft oder junger Nachfolger bin, habe ich aber vielleicht auch manchmal Situationen, die so ein bisschen in das Persönliche der Mitarbeiter reingehen. Also jemand hat vielleicht einen starken Körpergeruch und der Rest der Abteilung macht schon blöde Sprüche und es wird jetzt erwartet, dass der Juniorchef das klärt. Oder ich habe den Verdacht, dass vielleicht jemand dem Alkohol etwas zu sehr zugeneigt ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich will ihm natürlich auch nicht gleich unterstellen, er ist ein Alkoholiker. Wie spricht man denn solche sensiblen Dinge richtig an oder vermeintlich richtig an?
Du kannst es tatsächlich sehr gut mit Touch, Turn, Talk machen.
Okay.
Ich würde mir aber erstmal meinen Talk überlegen. Okay, wie kann ich das ohne Vorwurf? Sie dürfen hier nicht stinken, ist vielleicht nicht so die beste Aussage, aber Was ich eben häufig mache, gerade bei diesen Themen, und ich habe wirklich Unternehmer oder Führungskräfte, die sowas ansprechen, denn das kommt ja häufiger vor, als wir
ja,
denken.
Ja, es sind Geschichten aus dem Leben, ja.
Absolut. Und gerade eben auch, wenn wir mehrere Nationen haben. Ich weiß noch, wie mein Vater freudestrahlend vor ewigen Zeiten in Deutschland ankam, so vor 70 Jahren, und dann hallo mit seiner Knoblauchfahne. Und die Leute, und er so dachte, wieso reagieren die nicht so freundlich? Das verstehe ich gar nicht. Ja,
komisch, die Deutschen.
Komisch, ja, genau. Und was ich dann eben mache, ist zum Beispiel, dass ich sage, wir brauchen sie hier auf der Fläche. Oder hier auf der Fläche brauchen wir sie mit einem neutralen Körpergeruch. Wir brauchen sie hier oder in dieser Funktion brauchen wir sie. Das klingt nochmal anders als sie stinken, wir brauchen so.
Ist eine Ich-Botschaft, ne?
Ja, ist eine Ich-Botschaft. Oder eben wir, in dem Fall, wir brauchen sie hier. Ja. Oder auf der Fläche hier, also gerade wenn es Kundenkontakt ist, auf der Fläche mit Kundenkontakt brauchen wir sie neutral riechend. So, das wäre mein Talk. Da würde ich mir erstmal überlegen, was passt zu mir, denn jeder wird ja einen anderen Satz wählen. Wenn manche würden vielleicht bei diesem Satz, den ich gerade gesagt habe, zusammenzucken und sagen, oh Gott, das könnte ich im Leben nicht sagen. Manche versuchen auch, dem Fabrikat die Schuld zu geben. Ich weiß, eine Trainerkollegin von mir, die viel in Fitnessstudios arbeitet. Und da ist halt eine Person, die riecht einfach, also gut, aber sagen wir mal so, die meisten Leute gehen davon aus, dass seit Wochen nicht geduscht hat. Du weißt zwar nicht warum, aber es riecht halt sehr stark. Und dann ist sie halt hingegangen und hat gesagt, wissen Sie was, bei diesem Fabrikat, was Sie anhaben, das ist ein spezieller Stoff, so ein T-Shirt für Sport, ne? Und sie so, ja. Und dann, also es war eine Kundin dann in dem Moment. Und sie so, es hat so eine Besonderheit. Selbst wenn Sie es nur ein zweites Mal tragen, selbst wenn Sie zwischendurch geduscht haben, fängt dieses Material an zu stinken. Dadurch war die Person fein raus. Und es war noch nicht mal gelogen, weil sie nicht selber. Und sie hat gesagt, selbst wenn Sie geduscht haben, dadurch so von wegen, ja, natürlich habe ich geduscht, natürlich habe ich nicht zwei Wochen nicht geduscht, natürlich wechsle ich mein T-Shirt und so weiter. Sie war aus allem raus, keine Verantwortung, aber es war natürlich was Subtiles drin und dann achtet die wahrscheinlich darauf, dass sie es dann eher macht. Also man kann ein Fabrikat, man kann gucken und eben diese Aussage hier im Vertrieb oder in Deutschland oder in diesem speziellen Peer Group, die wir hier haben, brauchen wir jemanden ohne Knoblauchgeruch. So, also was auch immer das dann ist, ja? Erstmal die Nettobotschaft überlegen, hinter der ich selber stehen kann und die ich so rüberbringen kann. Und dann würde ich eben in Touch reingehen. Und je nachdem, was es dann ist, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat irgendwie seit zwei Wochen nicht geduscht, dann würde ich halt darauf nicht wirklich hinweisen oder auch Alkoholiker oder was auch immer. Ich würde halt mehr so sagen, meistens ist ja eher im Sommer, dass es stärker vorkommt, dass ich dann sage, boah, fang erstmal bei mir an. Also ich merke, dass es wirklich herausfordernd ist, wirklich meinen Körpergeruch einigermaßen neutral zu halten, denn ich neige dazu, schnell zu schwitzen und dadurch fängt es auch an zu riechen. So, und ich, jetzt mache ich sowas, was kommt aus dem Improvisationstheater? Ich spreche die Situation an. Die Situation, dass es eigentlich und uneigentlich auch übergriffig ist, jemandem zu sagen, du stinkst. Ja?
Das ist ein schmaler Grat, ja.
Absolut schmaler Grat. Und deswegen spreche ich das dann an und sage so, und ich nehme bei Ihnen wahr, ich spreche nicht von den Kollegen, die es alle gemacht haben. Die lasse ich außen vor, weil das wäre Übergriff. Ich bleibe bei mir ganz konkret. Ich nehme bei Ihnen einen Körpergeruch wahr. Und ich persönlich empfinde es als völlig übergriffig, Sie darauf anzusprechen. Denn ich weiß überhaupt nicht, was dazu geführt hat, was sein kann. Ne? Was es auch ist, könnte eine Krankheit sein, könnte alles möglich. Ich weiß es nicht und es geht mich natürlich auch überhaupt nichts an. Und gleichzeitig, brauchen wir sie hier in der Fläche beim Kundenkontakt neutral riechend. Und dann wird sie kommen und wird sich wahrscheinlich sie eher verteidigen und dann kann man sagen, ja, das kann ich nachvollziehen, Fragen stellen, wie auch immer, Beziehungsebene. Und gleichzeitig brauche ich sie hier auf der Fläche neutral riechend im Kundenkontakt. Und dann kann man überlegen, wie kann das funktionieren? Machen sich Gedanken. Auch dort ist es wichtig, Erwartungen ansprechen, wenn es nach zweiten, dritten Mal nicht gemacht wird, gilt es, eine Konsequenz anzukündigen. Nach dem Motto, ich möchte sie als Arbeitskraft nicht verlieren, doch dann eben nicht im Kundenkontakt, solange diese Herausforderung nicht gelöst ist.
Ja, und das ist ja trotzdem dann klar und wertschätzend, ohne jetzt, ich sag mal, die Person übermäßig an den Pranger oder zur Rechtfertigung zu nötigen.
Ja. Genau, ich sage ganz gern gerade bei schwierigen Gesprächen, lassen Sie Ihr Gegenüber verbal überleben.
Ja.
Und dadurch, dass wir uns selber häufig so unwohl fühlen in Konfliktgesprächen, sind wir selber dann schon so aufgepusht und voller Adrenalin. Und dann rutschen uns halt auch eher Dinge raus, dass wir uns verteidigen, warum wir das jetzt ansprechen. Und irgendwie sind wir auch unbewusst sauer auf das Gegenüber, dass es sich nicht regelmäßig duscht und zu viel Knoblauch isst oder zu viel trinkt, sodass wir jetzt in der blöden Lage sind, dieses Gespräch zu führen. Also da spielt sich ja unbewusst ganz, ganz viel ab. Also bei mir selber darauf achten, dass ich so ruhig wie möglich bin, dass ich die andere Person überleben lasse, dass ich es bei mir lasse oder dem Fabrikat oder wir hier brauchen das.
Ja.
Und das ist dann eben mein Talk.
Ja, super. Nee, total nachvollziehbar. Und ich glaube, das hilft auch vielen, weil das sind ja so Sachen, die stehen ja jetzt nicht unbedingt in jeder Manager-Bibel. Wie gehe ich mit müffelnden Beschäftigten oder zu stark feiernden Kollegen um oder so? Das sind ja genau die Sachen, wo man sich einfach nicht immer so sicher fühlt als Führungskraft, weil man eben das nicht jeden Tag hat, glücklicherweise, aber weil man eben den Leuten ja auch nicht zu doll ins Private reinreden will. Ja, super.
Absolut. Aber ich kann ja auch was Positives machen. Ich kann ja zum Beispiel sowas sagen wie, ich weiß, also jetzt trinke ich nie Alkohol, ja, aber ich zum Beispiel sage, ich habe früher so gern gefeiert, also ich habe ständig, und das ist auch, finde ich, der Sinn und Zweck meines Wochenendes früher gewesen. So, und ich habe das Gefühl, so ich rieche noch so ein bisschen den Alkohol und das ist einerseits völlig in Ordnung und gleichzeitig brauche ich sie hier vor dem Kunden ohne Alkoholfahne. Ja. So, dann sind wir ja bei demselben Ding. Ich überlege mir vor die nette Botschaft, was ist meine Erwartungshaltung, was will ich überhaupt? Und dann kann ich vorher sagen, habe ich auch gemacht, völlig. Und er sagt, man muss doch mal immer feiern können. Natürlich, absolut. Und gleichzeitig brauche ich sie hier vor dem Kunden. Merkst du, diese Wiederholung bringt dann was rein und so eine Klarheit rein, ohne dass ich jemanden an den Pranger stelle. Es ist einfach, das die Erwartung.
Ja, genau. Trotzdem habe ich meine Erwartung. Ich möchte, dass wir ohne Fahne mit dem Kunden reden können. Die ist raus. Die ist unmissverständlich und die kann auch jeder verstehen. Ja, super.
Ja.
Wenn ich jetzt mich ein bisschen in die Beobachterperspektive begebe, also wir haben jetzt gerade von dir schon einige Dinge gehört, wie ich als Sender Sachen gut rüberbringen kann, wie ich sie klar rüberbringe etc. Was gibt es denn so für Warnsignale, wenn ich jetzt meinen Mitarbeitern Dinge vermittle und da gibt es eine Reaktion, die mich feststellen lässt, der hat eigentlich gar nicht verstanden oder ich habe den unterwegs irgendwie verloren oder woran kann ich festmachen, dass das, was ich versuche zu vermitteln, beim Gegenüber auch ankommt?
Schwierig. da wird ja häufig gesagt, lassen Sie Ihr Gegenüber nochmal alles wiederholen, was Sie gesagt haben. Ich meine, dann sind wir ja ein bisschen im Bereich Kindergarten.
Ne? Genau.
Das machen dann manche, wobei ich dann auch merke, oh, hast gerade einen Kurs gemacht. Wir wiederholen die Sätze, lustig. Ja, also da fühle ich mich manchmal ein bisschen auf den Arm genommen, wenn jetzt jemand anfängt, ständig meine Sätze zu wiederholen. Ich gehe da tatsächlich wieder in den Bereich Situation ansprechen. Wenn ich also langsam sehe, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die Person nickt einfach nur und ist gar nicht mehr dabei. Wir sehen es ja am Blick vielleicht. Wir nehmen so ein Bauchgefühl von bei uns selber wahr. Ist die noch da? Haben die das schon verstanden? War ich zu schnell? So, und jetzt mache ich das so, ich nehme 100% die Verantwortung erst einmal auf mich, damit die Person sich nicht angegriffen fühlt, damit ich die Person im Gespräch halte. Denn alles andere würde im Prinzip das Gespräch beenden.
Ja.
Dann sage ich, stopp mal kurz. Also wissen Sie, was ich von mir, also falls man sich da sieht, ne, wissen Sie, was ich von mir kenne? Ich rede häufig zu schnell. Und ich überfrachte mein Gegenüber. Sie glauben gar nicht, wie häufig ich schon im Privaten, wie im Beruflichen mir gesagt wird, Isabel, mach nicht so schnell. So, und jetzt wollte ich Sie einmal fragen. Ich muss auch nicht sagen, so von wegen, und ich nehme an Ihrem toten Blick wahr das, sondern ich kann eben sagen, so deswegen, ich merke gerade, dass ich renne. Wie sieht das aus? Haben Sie die Schritte, haben Sie das bis dahin? Könnten Sie das jetzt sofort umsetzen nach diesem Gespräch oder fehlt Ihnen da noch ein Schritt? Okay, gut, und wie sieht das da aus? So, und dann würde ich das wieder so ein bisschen, und dann melden Sie sich gerne, weil ich weiß, dass ich zu schnell bin. Wenn ich zu schnell bin, wird die Person sich eventuell trotzdem nicht trauen. Aber es ist was anderes, wenn ich weiß, oh, ich darf mich melden, weil mein Gegenüber zu schnell ist und nicht, ich muss mich melden, weil ich zu doof bin, gefühlt.
Ja, oder sie fühlt sich vielleicht sogar ein bisschen ertappt und ich sag mal so, ich bin gerade so gedanklich beim Fresskoma nach der Mittagspause oder so, da ist vielleicht gerade einer so ein bisschen runtergesackt, reiße ich mich vielleicht wieder ein bisschen zusammen, ne?
Genau, aber dann reißen sie sich nochmal so zusammen, die wissen in dem Moment, also, die meisten Menschen oder viele Menschen wissen, das liegt jetzt nicht am Benedikt, Das lag schon an mir, dass mich das wirklich eigentlich gar nicht interessiert oder ich überfordert bin oder ich mich nicht getraut habe, rechtzeitig Fragen zu stellen oder ich im Suppenkummer bin. Das wissen die schon, die meisten, ob sie es zugeben oder nicht. Deswegen mache ich es ihnen so leicht wie möglich, auf den Zug aufzuspringen, dass ich die Verantwortung habe. Selbst wenn es das Suppenkummer bei der Mitarbeiterin war, dann kann sie sagen, ja, das war jetzt gerade für mich ein bisschen zu schnell. Und wenn ich das Gefühl habe, ja, es ist gerade Nachmittagessen, würde ich es wieder auf mich nehmen und sagen, ah, und ich merke das auch so. Also ich bin auch selber gar nicht aufnahmefähig, wenn ich gerade Mittag gegessen habe. Ja. Ich mache eine Vorlage und kann sie sagen, ja, und ich hatte gerade keine Ahnung, das und das. Mhm. Ja, also dadurch habe ich wieder die Beziehungsebene gestärkt. Ich mache es meinem Gegenüber so leicht wie möglich, dass wir im Gespräch bleiben, dass sie nicht außerhalb ihres Stresstoleranzfensters hüpfen. Weil das ist mit ihr Hauptaufgabe von einer Führungskraft, dass sie Sicherheit gibt, damit sie alles fordern, nicht alles, aber damit sie so viel wie möglich fordern können, damit sie eine gute Beziehungsebene haben, damit sie dann eben auch Klartext über einen kurzen Weg machen können. Hier, rechts. So. Und das geht kurz knackig, wenn die Beziehungsebene stimmt.
Ja, total nachvollziehbar.
Und das mache ich eben so, dass ich es auf mich nehme und dann anspreche.
Mhm. Ja, und das wir merken an deinen Ausführungen, wie wichtig die Beziehungsebene ist und dass es gleichzeitig wichtig ist, die eigene Botschaft auch rauszustellen, damit was ankommt.
Genau. Was ich eben schön fand, war, du hast im Prinzip genau das gesagt, was ich später auch gesagt habe. Du hast eben gesagt, naja, vielleicht bin ich dann auch ein bisschen zu schnell und ich habe zu viel gemacht und ich habe sie verloren. In dem Moment wollte ich schon sagen, ja, und genau das kannst du sagen. Das war mal so ein schönes Beispiel, als ich einen jungen Mann hatte, der kam in so ein, es war damals ein Selbstbewusstseinskongress. Ja, und ich habe dann einen Vortrag gehalten über selbstbewusst auftreten und dann kam er noch mit einer Frage und sagte, Frau Gassier, wie mache ich das? Ich bin in so einer Kneipe, da hinten an der Bar sitzt eine tolle Frau, da will ich hin. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich das Gespräch anfangen soll. Sag ich, super, genau das. Gehst rüber und sagst, ich finde dich großartig und ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich dieses Gespräch anfangen soll. Denn wenn die Frau Interesse hat, dann wird sie darauf einsteigen. Hat sie kein Interesse, würde sie auch bei dem weltbesten Anmachspruch nicht drauf einsteigen. Und trotzdem sind die Jungs und Mädels dann da und denken, aber mir ist doch eine tolle Idee einfallen. Nein, bitte nicht. Ja, fang nicht an wie so ein Zauberer. Ich lese in deine Hand, du wirst heute Abend ein tolles Date haben. Das ist wirklich Kindergarten. Und insofern finde ich, ist es ganz häufig, ja, ich habe schon die Sätze im Kopf. Deswegen nenne ich es ja auch Situation. Die Situation ist die, du bist eventuell zu schnell gewesen. Natürlich kann es auch an deine Mitarbeiterin, aber du warst eventuell zu schnell und hast vielleicht nicht genug Zwischenfragen. Und genau das kannst du aussprechen. Ja. Bist du komplett auf der sicheren Seite. Es gilt also ein bisschen Mut zu haben, das auch auszusprechen, was wir irgendwie schon im Kopf haben.
Ja, das ist ja auch eine Frage der Authentizität. Ne? Ich darf ja mein wahres Gesicht und vielleicht auch manchmal meine Unsicherheit zeigen, auch oder obwohl ich der Chef bin. Ne? Und macht's ja dann. Macht mich dann dadurch auch irgendwie greifbarer. Heißt ja nicht, dass man dann inkonsequent wird, aber man ist trotzdem dann nahbar.
Und auch stärker. Ich finde jemand, der sagt, wissen Sie was, ich bin introvertiert, ich gucke nicht so häufig in die Augen, nur so als Info. Oder, ups, hier bin ich zu schnell gewesen. Das zeigt ja Stärke. Da ist sich jemand seiner selbst bewusst. Und wir alle haben Stärken und Schwächen. Ja. Also das hat was sehr Starkes, wenn wir in der Lage sind, uns zu trauen, das auszusprechen. Dann machen wir nämlich aus einer sogenannten Schwäche eine Stärke.
Na, krass. Ja, guck mal, wenn man es so sieht.
So einfach kann es sein.
So einfach ist das. So, und für alle, die jetzt nach diesem Podcast-Gespräch schon gemerkt haben, wow, die Isabel, die hat was auf dem Kasten. Und oder Isabel hat eine so herzliche Lache, die möchte ich noch öfter hören. Du hast ja auch gerade ein Kursangebot, was sich insbesondere an Selbstständige richtet, die an ihrer Kommunikation was ändern möchten. Was genau verbirgt sich dahinter?
Das heißt, ich rede stark. Und wenn du nach den Inhalten fragst, kann ich dir sagen, keine Ahnung. Warum nicht? Weil ich eine kleine Gruppe von 12 Leuten habe. Es sind teilweise Geschäftsführer, Führungskräfte, Selbstständige, ne, in welcher Wahl, in welchem Bereich jemand arbeitet. Und ich erstelle die Agenda zusammen aus den Wünschen der Teilnehmenden. So, und wenn jemand sagt, oh mein Gott, ich muss auf diesen Netzwerkveranstaltungen mal Smalltalk machen, dann machen wir halt Smalltalk. Und da gibt's halt größere Gruppen und kleinere Gruppen und ich bearbeite praktisch dann, falls es nur 2 Leute interessiert, ist eher in einer kleineren Gruppe, ansonsten in größeren. Und ich mag es einfach, wenn ich Leute im längeren Zeitraum begleite. Du hast ja eben auch gesagt, ja, im Prinzip ist es ja gar nicht herausfordernd. Nur wir kommen häufig nicht auf die Idee. Wir brauchen dann wahrscheinlich nochmal 5, 6 Mal, dass jemand sagt, guck mal, den Gedanken darfst du aussprechen. Echt? Der ist herzeigbar? Ja. Diesen Satz, ne? Diese Wäsche darfst du draußen aufhängen. Da brauchen wir ja erstmal so einen Gedanken, dass wir sagen, aha, okay, und so eine Bestätigung. Das ist schon kommunizieren, auch so ein Hauch Persönlichkeitstraining. Damit meine ich nicht Menschen verändern. Das ist nämlich überhaupt nicht in meinem Sinne. Sondern eher, wie kann ich mich mit meiner Person noch viel klarer nach außen stellen? Denn ich bin niemand, der sagt, ja,
bisschen so. Das ist ein bisschen so Trainingscharakter, ne?
Genau. Ein halbes Jahr lang, also jetzt nicht jeden Tag, um Gottes Willen, es sind 2 Präsenztage, die dann eben in Hamburg sind. Und dann gibt es ganz viele Online-Trainings, so eine 1,5-stündigen Sessions, wo wir gemeinsam üben, wo es auch Rollenspiele gibt, aber auf eine Art und Weise, wie es bisher wirklich jeder von okay bis großartig fand. Ich weiß ja, dass Rollenspiele immer mal wieder sehr verpönt sind, aber die sind wirklich auf eine Art und Weise aufgebaut, dass es gut funktioniert. Sodass ich die Leute wirklich über einen längeren Zeitraum begleite, die mir jederzeit E-Mails schreiben können, sagen können, hier habe ich das Gespräch, wie sieht das aus? Und dann antworte ich per E-Mail. Ich bin praktisch ein halbes Jahr lang, stehe ich als Beraterin zur Seite, wenn man so sagen will.
Ja,
und das klingt gut, finde ich. Und ich habe letztens auch mit einem gemeinsamen Bekannten von uns gesprochen und habe ihm dann den Preis gesagt und er so, ernsthaft, du bist zu billig. Ich sage, ja, aber in diesem Jahr habe ich schon angefangen, diese zu dem Preis zu verkaufen. Insofern, im nächsten Jahr wird es teurer. Das ist keine emotionale Erpressung, sondern es ist einfach die Wahrheit, ich bin da ein bisschen zu günstig. Denn es sind jetzt noch zum Frühbucherpreis, ich glaube noch so 2 Wochen lang, sind es 2.600 Euro. Gut, für das ganze halbe Jahr mit allem drum und dran.
Das klingt tatsächlich sehr fair, vor allem, weil wir ja jetzt hier schon gemerkt haben, was du auf dem Kasten hast. Also verlinke ich in den Shownotes zu der Folge. So, und darüber hinaus bist du ja nicht nur Vortragsrednerin und Trainerin, du bist ja auch Buchautorin. Ich habe neulich in einer ruhigen Minute, also auf deiner Webseite habe ich das ja gesehen, dass du schon mehrere Bücher veröffentlicht hast. Und dann habe ich aber gesehen, wow, die sind auch alle bei Audible schon drin als Hörbuch. Und das ist ja richtig, also auch da warst du ja sehr, sehr fleißig. Das war ja einfach, habe ich echt Respekt davor. Und da sind ja unter anderem auch ein Buch über Tipps für schwierige Gespräche ist dabei.
Genau.
Du hast auch das, jetzt rede ich, aber gibt's auch als, ich sag mal, Schülervariante, dass man das zum Beispiel in der Schule gut, also als Vater von Kindern finde ich das ja grandios, habe ich also für eine längere Autofahrt schon mal runtergeladen, damit wir das zusammenhören können. Bist du schon wieder mit dem nächsten Buch aktiv? Und falls ja, worum geht's da?
Ich habe tatsächlich gerade heute mir Coverentwürfe und den Klappentext angehört. Ich habe ja meinen eigenen Buchverlag auch, der Sessel Books Verlag, wo ich hauptsächlich meine Hörbücher rausbringe. Und da bringe ich jetzt, ich rede traumasensibel raus.
Oh, und okay.
Wo jetzt viele eben denken so, wie Trauma habe ich ja nicht. Darum geht's auch nicht, sondern wer Führungskraft ist, wird in seinem Team, oder sagen wir so, die Wahrscheinlichkeit ist groß, selbst bei einem kleinen Team, dass eine Person dabei ist, die anders reagiert als andere, die vielleicht sprachlos wird, sich zurückzieht, häufig außerhalb des Stresstoleranz, wenn es sich auffällt, cholerisch oder. Und dann gibt es eine Art und Weise, mit dieser Person zu reden, ohne jetzt eine riesige Trauma-Ausbildung zu machen, um dieser Person Sicherheit zu geben. Also wie kann ich Sicherheit geben? Weil wie funktioniert praktisch eine traumasensible Sprache? Praktisch gerade so für die Momente, wo wir das Gefühl haben, alles das, was ich probiert habe, hat noch nichts gebracht, also probiere ich mal das. Insofern, ja, da bin ich sehr gespannt, ob es auch tatsächlich eben Führungskräfte kaufen, was so mein Wunsch wäre, weil ich in Seminaren häufig gehört habe, oh, hätte ich das mal vorher gewusst. Oder ob es hauptsächlich diejenigen kaufen, die halt wissen, dass sie traumatisiert sind, um mit sich anders zu reden oder um anderen zu zeigen, guck mal, so hätte ich es gern, bitte so mit mir reden. Bin sehr gespannt auf die Rückmeldung. So in 2, 3 Wochen spätestens, allerspätestens, also im Mai seit 2025 wird es definitiv rauskommen.
Ja, dann drücke ich dir mal die Daumen, dass das ein Erfolg wird. Ich glaube, das Thema hat tatsächlich einen Bedarf. Ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen ja ein gewisses Päckchen immer mit zur Arbeit. Aus dem Elternhaus, aus der Kinderstube, aus Trennungen, aus Unfallgeschichten. Ich bin da auch kein Experte, aber ich habe manchmal auch den Eindruck, dass, ja, man merkt ja, wenn jemand sich durch ein, ja, neutral betrachtet, eine einfache Situation relativ schnell triggern lässt, dann ist ja meistens irgendwas im Hintergrund. Das kann jetzt vielleicht am Timing liegen, dass gerade irgendwie jemand ihm alles zu viel wird, aber es kann natürlich auch sein, dass gewisse Verhaltensmuster da getriggert werden, die eben mit sowas zusammenhängen. Also das ist spannende Materie.
Ja. Aber selbst wenn es eine Überforderung, wirklich eine reine Überforderung ist, die nichts mit Trauma zu tun hat oder einer unaufgearbeiteten Traumafolge, helfen diese Tipps dann eben trotzdem. Und Wir dürfen halt nicht vergessen, wir haben auch in Deutschland gerade wirklich noch ein Thema mit dem transgenerationalen Trauma, was weiter vererbt wird. Also meine Großeltern haben keine Traumatherapie gemacht. Meine Mutter, mein Papa auch nicht. Und dann wird es halt fröhlich, in Anführungsstrichen fröhlich, weitervererbt. Also wir haben da schon ein Thema, ohne jetzt zu sagen, wir sind alle traumatisiert. Doch ich finde eben, es ist wert hinzugucken. Da, wo wir das Gefühl haben, das Gespräch oder dieser Gesprächspartner reagiert gerade anders. Also wenn jemand das Weinen kriegt, weil die E-Mail nicht versendet werden kann, da wissen wir, da steckt mehr dahinter.
Ja, und das ist ja häufig auch einfach so in so Sprichwörtern drin. Da habe ich heute Mittag noch irgendwie, da hat es mich getriggert, weil meine Tochter eine andere Reihenfolge machen wollte. Sie wollte sich erst verabreden und dann die Hausaufgaben. Und ich hatte im Kopf, nee, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, weil ich das so lange so gehört habe. Eigentlich totaler Schwachsinn. Die ist total gut in der Schule, die ist total lebensfreudig, die hat ihre Sachen echt im Griff. Es wäre eigentlich völlig okay gewesen, wenn sie sich erst irgendwie mit ihren Freunden draußen austobt. Aber ich habe das so limitierend in meinem Kopf gehabt, weil ich diesen blöden Satz im Kopf habe. Ne? Und da habe ich mich nämlich heute Mittag in der Mittagspause noch drüber geärgert, warum ich damit nicht entspannter umgehen konnte.
Das sind übrigens, das nennt man Introjekte. Manchmal, wenn das also auch Sätze von Leuten sind, die einen damit lieblos behandelt haben, dann nennt man sogar Täterintrojekte, ohne jetzt die Leute böse als Täter hinzustellen. Aber manchmal sagen Leute auch so eine Selbstabwertung, oh, ich bin ja auch wirklich das Allerletzte. Ich meine, da kannst du dir ja ziemlich sicher sein, dass die Person das nicht über sich sagt, sondern das hat sie irgendwann mal oder häufiger, sie eher häufiger gehört. Und so ein Spruch eben, wie du ihn hast, da haben wir so viel davon, so von wegen so ran an die Arbeit und so, ne? Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so weiter. Und die sind dann so in uns drin und es ist herausfordernd herauszufinden, sind das meine Sätze oder habe ich die übernommen? Und wenn wir wissen und klar sehen, habe ich übernommen, ist überhaupt gar kein meiner, können wir auch eher davon Abschied nehmen und dann davon loslassen. Nur das ist uns häufig gar nicht bewusst, dass wir so eine Introjekte eben aussprechen. Ja, sehr spannendes Thema.
Ja, super. Ja, es macht gerade Klick in meinem Kopf. Ja, so, jetzt haben wir mitgenommen, du bist sehr, sehr fleißig, sehr, sehr umtriebig. Wie schaltest du denn davon ab? Du bist ja auf vielen Dingen unterwegs, du bist auch teilweise recht viel aber du reist auch und so weiter. Du lebst ja gerade in Spanien, bist beruflich öfter mal in Deutschland. Wie gelingt dir das trotzdem zur Ruhe zu kommen? Wie schaltest du ab?
Da achte ich tatsächlich, also es gibt so eine Selbstregulationsübung und Atmung oder ich arbeite mit den Leuten mit so einer Was entspannt mich Liste. So, also was entspannt mich? Und bei mir persönlich leckeren Milchkaffee trinken. Ja, hier wäre es ein Café con Leche. Und auf dem Balkon sitzen oder die Vögel beobachten, die ich da füttere. Und mich darüber ärgern, dass die Tauben meine schönen Geranien dann abknicken. Aber gut, davon mal ganz abgesehen, ich habe hauptsächlich andere Vögel. Aber mit Pablo, mit meinem Hund rausgehen. Ich achte auf die ersten kleinen Anzeichen, was ich früher nicht gemacht habe. Ich habe gedacht, ach komm Isabel, Zähne zusammenbeißen, ne? Nochmal einen Ruck, jetzt mach, dann kannst du dich heute Abend freuen. Ich habe mich abends nicht gefreut, ich war platt und habe dann nur noch Gespräche außerhalb meines Stresstoleranzfensters geführt. Bedeutet halt, dass für mich das eben sehr, sehr wichtig ist, ja, dass ich darauf achte, ich merke, mein Nervensystem fängt an zu primieren oder eben mein Bauchgefühl sagt mir gerade, ich fühle mich gerade ein bisschen gestresst. Bei dem bisschen fange ich schon an und gucke, was könnte mir jetzt gut tun? Wie kann ich mich runterfahren? Und das kann manchmal in die Leere gucken sein, das kann ein Spaziergang sein, das kann ein Telefonat sein, das kann alles mögliche. Aber ich nehme mich selbst raus aus der Situation, um dann eben ohne Neandertaler-Gehirn praktisch wieder in das Gespräch reingehen zu können. Und das habe ich wirklich gelernt. Bei mir sind nämlich diese Täterintrojekte drin, dass ich einfach bis zum Umbrechen, natürlich auch mit 40 Grad Fieber auf der Bühne stehe. Man macht einfach, man liefert ab, man. Und dagegen anzugehen, zu merken, das bin ja gar nicht ich und ich darf und das ist okay. Das finde ich wirklich ganz toll und ganz schön, dass ich das mittlerweile hinbekomme. So gegen diese Introjekte nicht anzuarbeiten, aber sie wahrzunehmen und zu sagen, ach, guck mal, ist gar nicht mein Satz. Ne? Opa, Oma, was auch immer, könnt ihr wieder zurückhaben, ist nicht meins.
Indianer kennt keinen Schmerz, Zähne zusammenbeißen.
Ja, genau. Absolut.
Man könnte meinen, wir hatten die gleichen Großeltern.
Ja, wir haben im selben Land gelebt. Ne? Also es ist, wenn du viele Leute fragst, dann haben viele halt ähnliche Strategien, so viele Großeltern, die dann halt eben nicht mit diesen Traumatisierungen klarkamen, die logischerweise durch dieses ganze Thema Zweiter Weltkrieg, Hitler und so weiter entstanden ist. Insofern, und dann haben die eben geguckt, okay, wir wollen es besser machen für unsere Kinder und haben halt gedacht, Arbeit, Geld, Hausbau, so, und dachten, das reicht. Und manchmal kam aber dann ganz viel Lieblosigkeit rüber. Und dadurch, dass sie es geschafft haben, mit dem Trauma einigermaßen umzugehen über harte Arbeit, denken sie, na ja, das machen wir mal schön weiter so. Sehr verständlich, sehr normal, ohne jetzt irgendwie jemandem die Schuld zu geben, sondern nur ein Prozess, der heute nicht mehr so wirklich hilfreich ist.
Nee, und zumal wir ja auch heute das, jetzt komme ich nochmal aus einer ganz anderen Ecke, dann machen wir vielleicht auch einen Cut, das Thema psychische Gesundheit, Neurodiversität, da wissen wir ja heute auch viel mehr drüber als vor 80, 60, 40 Jahren. Na, wir wissen, ein gewisser Anteil der Menschen in der Bevölkerung, die haben irgendeine Aufmerksamkeitsdefizit-Thematik, die haben vielleicht irgendwie ein Autismus-Spektrum, keine Ahnung was. Also wenn du dir die rein die statistischen Zahlen anguckst und sagst, okay, ich habe hier 100 Mitarbeiter, dann habe ich rein statistisch so und so viele Leute mit dem einen, so und so viele Leute mit dem anderen, dann noch 3 mit Leserechtschreibschwäche, 5 mit Dyskalkulie. Ja, da muss ich auch als Arbeitgeber mit umgehen, ne? Und ich glaube, da waren wir einfach auch in Deutschland jahrzehntelang nicht so gut. Da wurde dann eher mit Durchhalteparolen und oder Druck und einfach versucht, ja, was sollen denn die Leute denken? Die meinen ja, du bist ja nicht ganz sauber. Also auch da, ne, schön, dass man heute da etwas weiter ist. Vielleicht tragen wir mit diesem Gespräch noch ein bisschen zu Achtsamkeit an allen Fronten bei.
Ja, würde mich freuen. Schönes Gespräch, das hat mich sehr gefreut.
Isabel, danke für deine Impulse. Und ich hatte auch meinen Zettel und meinen Blog dabei und habe mir Stichpunkte gemacht. Ich habe gerade richtig Spaß dabei, welchen großen Blumenstrauß wir aufgemacht haben von schlecht verdaubaren Burgern zwischen 2 bappigen Brötchenhälften, dem Touchen auf der rein kommunikativen persönlichen Ebene, bis hin eben, Wie gehen wir auch mit sensiblen Themen und sensiblen Geschichten um? Ich glaube, da war für unsere Hörer eine ganze Menge drin. Ich bedanke mich aufs Allerherzlichste bei dir für diesen lebhaften Beitrag. Und ich sage schon mal vielen Dank und bis demnächst.
Bis demnächst. Dankeschön.
Ja, vielen Dank nochmal an Isabel für dieses spannende Gespräch. Ihr seht, dass man auch schwierige Gespräche mit Hilfe einer guten persönlichen Beziehung und dennoch klar formulierte Aussage souverän lösen kann. Wenn du mehr über Isabel erfahren möchtest oder den Frühbucherrabatt für ihr Ich-Rede-Stark-Programm nutzen möchtest, dann wirf mal einen Blick in die Shownotes unter dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast und lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da. Klicke einfach Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Du befasst dich als Seniorunternehmer oder potenzieller Nachfolger mit dem Thema Unternehmensnachfolge? Dann dürften dich auch meine monatlichen Nachfolgeschmiedeimpulse interessieren. Öffne einfach deine Podcast-App, scrolle einmal nach unten zu den Shownotes und klicke auf den Link, um dich anzumelden. Als Dankeschön bekommst du von mir mein Analysepapier mit 5 wichtigen Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Nachfolgers. Das war die heutige Folge des Nachfolgeschmiede-Podcasts. Ich bin Benedikt Schentrup und danke dir fürs Zuhören. Und nun wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.